Die Typen der Technik. Guten Morgen Sascha, guten Morgen Lars. Jetzt müssen wir doch hier das wahrhaftig rekorden und können es nicht live machen. Unser 9 von 9 Digitalthema der Woche. Restream sagt, es hat Probleme und wir können nicht live gehen. Das ist natürlich ärgerlich, aber wir stellen ja immer wieder fest, die Tücken der Technik, mal ist der Ton, mal ist dieses, mal ist jenes. Wie ist die Lage in Taiwan, Sascha?
26 Grad, Sonnenschein, Luftfeuchtigkeit im Vergleich zu vor 3 Monaten auf erträgliches Maß zurückgeschrumpft. Von daher, ja gut, und bei euch?
Das reicht, ich gehe wieder raus. Bei uns ist es anders.
Anders, genau. Wir haben ja klar schon ein Vorgespräch geführt. Eigentlich hätten wir schon 2 weitere Themen gehabt. Ne? Von Datenschutz und Corona-Warn-App über Homeoffice. Ja. Also wir könnten also x Themen machen. Aber ich hatte dich, Sascha, ja auch eingeladen durch deinen Job beim Daimler, dass wir zum Thema E-Mobilität reden. Auch aus der einfachen Begründung heraus, dass ich drüber nachdenke, was mache ich Mitte kommenden Jahres. Ich bin einer dieser berühmten Dienstwagenfahrer, ja, seit Jahrzehnten kann man ja fast sagen, immer die schönen Diesel gefahren, schöne Autos, ja, und jetzt stehe ich natürlich auch Mitte kommenden Jahres, so Gott will, vor der Frage, steigst du jetzt privat vielleicht auf ein E-Auto um? Und ich weiß, und Lars, du hast...
ein Beratungsgespräch haben.
Ja, wir machen quasi ein Beratungsgespräch.
Du? Sehr gerne.
Aber du wolltest ja auch dir kleiner werden, Lars, und so dich ein bisschen umorientieren, habe ich gehört, ne?
Ach ja, die Gedanken sind immer wieder da. Ich meine, wir haben uns jetzt vor 2-3 Monaten ein Lastenfahrrad, E-Bike gekauft. Und da merke ich zum Beispiel, ich meine, das Thema Mobilität kann man ja auch noch weiterdenken. Da merke ich halt, wie wahnsinnig... wir fahren einfach weniger Auto. Also sehr, sehr viele Fahrten, die wir früher einfach normalerweise mit Auto gemacht haben, machen wir jetzt mit einem Lastenfahrrad, was mir persönlich sehr gut gefällt. Eine andere Sache noch, also auch bei mir in der Familie gibt es halt da viele Diskussionen. Mein Bruder zum Beispiel der hatte ein Smart und wollte sich ein neues Auto kaufen. Eigentlich hat er immer wieder mit einem E-Auto geliebäugelt, aber er wohnt in Bonn in der Innenstadt in der Wohnung, 4. Stock. Zum einen ist da halt das Problem, zu Hause aufzuladen. Er weiß auch nicht, also das Problem, was glaube ich jeder hat, der sich halt der überlegt, ein E-Auto zu fahren, die ist so grundsätzlich die Infrastruktur, Ladestation und so, und hat sich jetzt für ein Hybrid entschieden. Wir fahren auch ein Hybrid, kein Plug-in-Hybrid. Im Grunde ist das halt so, wenn es dann irgendwann mal genug Infrastruktur gibt, dann kann man mal auf E-Auto umsteigen. Das ist glaube ich auch eine typische Entscheidung, die jeder gerade trifft. Ne?
Und Lars, wenn du ein bisschen nach links gehen kannst, dann will ich in voller Schönheit hier an unserem Freiheitsbild auch sehen. Ja, Sascha, wie ist denn die Situation in Taiwan? Ich weiß es ganz einfach nicht. Wie ist denn da die Einstellung zu E-Mobilität, bevor wir dann nach Deutschland zurückkommen, zu uns Deutschen und den typischen Bedenken der Deutschen?
Ein sehr, sehr guter Punkt. Vor allen Dingen, wenn du sagst E-Mobilität. Du bist ja jetzt nicht sehr kategorisch vom Elektroauto ausgegangen und das halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Und auch was Lars gerade angeführt hat in Bezug auf das Lastenrad. Es gibt natürlich ganz, ganz individuelle Mobilitätsszenarien. Ob ich in einem sehr urbanen Umfeld lebe, ich wohne ja halt in einer Metropolregion mit 8,5 Millionen Menschen. Wir haben alleine in Taipei 1,2 Millionen registrierte Scooter. Ja, mittlerweile hat bei den Neuzulassungen der Scooters die Gogoro Elektroscooter einen Marktanteil von nahezu an die 20%. Das sind übrigens die gleichen, die man in Berlin auch mal unter Coop ausleihen konnte. Ne? Das waren also die von Bosch Magronen. Das Schöne ist bei den Gogoros, die sind übrigens ganz, ganz stark an Schubs finanziert worden von HTC du hast hier maximal 1 Kilometer zwischen 2 Ladestationen. Es sind aber keine Ladestationen im klassischen Sinne, sondern es sind Batteriewechselstationen. Du fährst dahin, du mietest praktisch Akkus an, die Scooter sind stark subventioniert, gehen unter 2000 US-Dollar los, gehst dahin, holst die 2 Akkuquader raus aus deinem Scooter, packst die rein, kriegst 2 neue und das wieder 100 Kilometer Reichweite. Wie gesagt, die Dinger verkaufen sich hier wie geschnitten Brot. Bei Elektroautos kommt es so ein kleines bisschen jetzt in Fahrt. Das hat übrigens auch genau damit zu tun, wie er schon angesprochen hat, dass Infrastruktur aufgebaut werden muss. Man hat sich hier viele, viele Jahre lang nicht auf den Ladestandard einigen können. Wir haben ja in Europa CCS. Und hier war man sich nicht sicher, nimmt man den europäischen Standard, was von den Japanern aus den USA. Und eine ähnliche Situation, wie wir es hier in Taiwan vor 10, 15 Jahren in Bezug auf WiMAX und 4G hatten. Ja, also Taiwan ist eines der wenigen Länder gewesen, in dem es eine WiMAX-Infrastruktur gab. Ja, also du konntest dir hier so Dongles ausleihen, hast WiMAX-Internet gehabt für wirklich sehr, sehr günstige Flatrates. Das heißt, wir waren hier zum Teil 3, 4 Jahre hinten dran, darum ging, eine LTE-Infrastruktur zu bekommen. Und ähnlich ist es leider bei der Ladeinfrastruktur. Und ja, das ist das allergrößte Problem. A, wo wohnst du? B, wie sieht dein Nutzungsszenario aus? Und das ist, glaube ich, genau das, was man ausprobieren muss. Ich verspreche, das wird wahrscheinlich so der einzige Plug bleiben, den ich bezüglich meines Arbeitgebers hier reinschmeißen werde. Wir haben tatsächlich da so eine App, wo du dein Fahrverhalten testen kannst und die dir dann sagt, okay, klappt das mit mir schon mit meinem Elektroauto? Oder funktioniert ein Hybrid, für den ich auch herstellerübergreifend eine ganz dicke Lanze brechen möchte? Ich bin von einer sehr medial getriebenen Story, die so ganz gerne immer dieses der Firmenwagen jetzt zurückgegeben wird und wo das Ladekabel im Kofferraum liegt und nicht einmal benutzt wurde bzw. noch eingeschweißt ist, wegkommen. Zum Beispiel mein Partner hat einen Hybrid. Ja? Was ist passiert? Er hat sich nie Elektroauto gekauft, nie im Leben. Wenn ich denn mal irgendwo hinfahren will, ne, das ist immer Worst-Case-Szenario in Deutschland, dann komme ich vielleicht da gar nicht hin. Wisst ihr, was passiert ist? Mittlerweile hat er mit seinen 74 Jahren Gamification entdeckt. Ja? Also er macht sich einen Spaß darauf zu sehen, wie wenig er zur Tankstelle fahren muss im Monat. Fahrt extrem kostensparend, legt nur bei sich in der Garage auf, wo er Wallbox stehen hat und kommt wunderbar gutes Leben und sein nächstes Auto wird ein Elektroauto sein. Das heißt ja schon. Aber der hätte das niemals gemacht, wenn er diesen Hybriden, diese Zwischenstufe, glaube ich, die in meinen Augen wirklich ihre Daseinsberechtigung hat und viele Menschen über die Elektromobilität ziehen kann.
Hashtag Reichweitenangst, ja. Ich glaube, wir haben das Wort Kindergarten geprägt als Deutsche. Wir werden jetzt auch Hashtag Reichweitenangst entsprechend prägen. Das Argument hört man ja immer wieder, ja. Dann kann ich halt mal nicht nach München fahren, hier von Frankfurt oder von Darmstadt aus. Und das ist ein wenig Ladestation. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, bei mir mal geschaut. Also das Maximale, was ich fahre, ist Stuttgart, zu meinem Arbeitgeber, da mal in die Zentrale. Und ansonsten habe ich den Zug genommen in den letzten Jahren. Ja. Und dann stelle ich wieder fest, ja, ab einer gewissen Reichweite geht es auch mit einem reinen E-Auto. Ja, ich hatte überlegt, das ist jetzt eine andere Kategorie, ob wir nicht so ein Abnehmen, ne, so ein E-Ab von VW, so ein Mini, ja, weil was soll es, ja? Das war mir dann ein bisschen zu wenig, weil da komme ich nicht sauber zu meinen Eltern hin und zurück, ja, die halt ein Stückchen weg wohnen. Aber ich glaube, es ist wirklich mehr Reichweitenangst als Realität. Ich bin kein Freund von Hybrid, muss ich euch beiden sagen. Auf der anderen Seite, vielleicht braucht man es zur Überbrückung. Kann ja sein.
Ja. Wenn ihr euch die Kapazitäten von aktuellen Hybridmodellen, und das betrifft wirklich alle Hersteller, zumindest aus Deutschland, wenn man sich die aktuelle Generation anschaut, dann liegst du bei Reichweiten, so ein Auto baut zwischen 70 und 100 Kilometer inzwischen. Wenn wir uns dann auch entsprechend die Statistiken anschauen, was die tägliche durchschnittliche Wegstrecke ist, die in Deutschland zurückgelegt wird, dann liegst du bei zum Teil unter 60 Kilometern. Ja. Du kannst heute alles mit so einem Hybriden abbilden. Und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Von NGOs wird immer wieder ganz gerne das Killer-Argument reingeschmissen, man wird da zusätzliches Gewicht etc. und so weiter durch die Gegend fahren. Das Lustige, oft reden ja Menschen drüber, die überhaupt nicht die Möglichkeit haben, solche Fahrzeuge selber zu nutzen, beziehungsweise zu testen und einfach eine entsprechende Position auch einnehmen müssen. Letztendlich, was man auch nicht unterschätzen darf, es ist nun mal ein Unterschied, ob du eine Batterie in deinem Fahrzeug verbaut hast, die vielleicht nur ein Fünftel oder ein Sechstel der Kapazität eines reinen Elektroautos aufweist, denn in Bezug auf Herstellungsprozesse, in Bezug auf Ressourcen, die reingegangen sind, in Bezug darauf, welche Energie innerhalb des Herstellungsprozesses auch eingeflossen ist. Und wir wissen, dass wir nach wie vor bei Batterien in Bezug auf Sourcing der Rohstoffe hier und da noch Herausforderungen vor uns haben. Ist der CO2-Fußabdruck von so einem Hybrid natürlich weitaus geringer, als wenn du jetzt 100 Kilowattstunden oder 80 Kilowattstunden 2,5 Tonnen gegen fahren musst. Und also wie gesagt, ich glaube, es ist ganz, ganz individuell. Es kommt individuell aufs Anwendungsszenario an. Du hast ein tolles Beispiel genannt. Ich halte den VW e-Up nahezu für unseren Smart Killer. Ja, der tut uns da weh in dieser Kategorie, obwohl er ein bisschen größer ist. Aber letztendlich hat VW da ein Fahrzeug auf die Straße gestellt, was heute über 200 Kilometer Reichweite hat. Und wenn du die Subventionierung bzw. die Incentives abziehst, die es in Deutschland im Moment gibt, dann bekommst du den für einen Apfel und ein Ei.
9.000 Euro.
Das ist ein ganz, ganz tolles Auto.
9.000 Euro ist aber unterdessen ausverkauft. Also wird nicht mehr, kannst du nicht bestellen. Wie gesagt, wir haben uns aus dem einen Grund wirklich, dass meine Eltern rein will, dagegen entschieden. Wie wird der Markt denn jetzt aussehen? Ja, meine, wenn ich so die Presse verfolge, dann sehe ich, und da kannst du sicherlich mehr dazu sagen, ihr beim Daimler werdet das Luxussegment besetzen. Da kommen ja auch bald entsprechende reine E-Autos, S-Klasse entsprechend auf den Markt. VW macht den Massenmarkt mit dem ID3 und alles, was rundherum ist. Und dann haben wir noch Tesla, jetzt auch in Deutschland als eine dritte Marke, die sich da entsprechend positioniert. Sind das momentan die Player oder kommen dann auch noch die anderen um die Ecke wie BMW etc. pp.?
Nochmal, das ist genau bei BMW. BMW hat ja gerade seinen ersten SUV vorgestellt mit 700 Kilometer WLTP-Reichweite. Also auch ein Riesen-Statement für dieses Segment. Das muss man ganz, ganz klar sagen. Die gesamte deutsche Automobilindustrie investiert, aufgebaut 100 Milliarden in die Transformation, in die Elektromobilität. Ich habe heute Nacht noch mit einem Twitter-Account aus den USA hin und her gezwitschert. Da ging es darum, dass ja in Wrocław wird es auch schon, oder Wrocław in Polen eine große Fabrik von LG Chem, eine Batteriezellfabrik aufmacht. Und dann habe ich ihm gesagt, das wird eine ganz spannende Ecke da, weil 50 Kilometer davon ist unser Daimler-Batteriefabrik. Und Volvo sourced die Batteriezellen aus der LG Chem Fabrik. Und wenn du dann ein bisschen weiter rüber Richtung deutsche Grenze nach Sachsen anschaust, Leipzig BMW-Werk, Zwickau VW-Werk, in Dresden hast du das Saxony Valley, wie es so gerne heißt. Also da macht sich in Europa, machen sich so neue Ökosysteme und Infrastrukturen bei, wo man sehen kann, was passiert hier. Plus, was man auch gar nicht unterschätzen darf, ist, was wir aus China erleben werden. Ich glaube, die Guangzhou Auto Show startet jetzt diese Woche schon. Was ihr da wieder an Elektroautos von chinesischen Herstellern sehen werdet, ist extrem spannend. Wie schnell die nach Europa kommen werden, inwiefern sie einen Markt finden werden, das steht sicherlich immer auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich glaube, so hat man auch mal in den 60er Jahren über japanische Marken müde hinweggelächelt. Jeder wäre töricht, genau dies jetzt zu tun. Im Gegenteil, ich glaube, gerade wenn wir uns anschauen, welche Designsprache zum Teil in China stattfindet, wie Auto gedacht wird, insbesondere von sehr jungen Firmen, die jetzt nicht den Rucksack der Tradition mit sich herumschleppen müssen, was zwar natürlich ein Vorteil ist, aber auch eine Bürde sein kann. Und mit was für Ideen die ankommen, ich finde das super spannend. Wir brauchen uns hier im Moment nicht der Illusion hingeben, dass Elektromobilität etwas ist, was vielleicht mal irgendwann kommen könnte. Nein, wer sich die Zulassungszahlen in Deutschland anschaut, der sieht vor allen Dingen eins ganz klar, und das ist nicht nur in Deutschland so, das ist in Europa so, der europäische Batterieelektromarkt, also geht auch immer von den Hybriden aus, ist interessanterweise inzwischen einer der deutschen Marken geworden wieder. Und das wird in den nächsten 2 Jahren noch stark zunehmen. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Wie gesagt, nicht nur wir beim Daimler, du hast gerade schon ein Beispiel gegeben mit dem EQS. EQA haben wir auch in den Startlöchern stehen, also Kompaktklasse. Dann VW, ID.4 kommt da jetzt auch, deren Crossover nach dem ID.3, der in Europa in der Klasse alles Volley nimmt, was es Volley zu nehmen gibt, und man kann davon ausgehen, dass sie mit dem ID.4 ähnliche Erfolge in den USA feiern werden. Für mich in einer gewissen Art und Weise eine Genugtuung, weil die letzten 2, 3 Jahre waren sehr, sehr anstrengend, den diversen, sehr lauten, selbsternannten Expertinnen jeden Tag erklären zu müssen, dass das hier kein 100-Meter-Lauf ist, sondern ein Ultra-Ultra-Ultra-Marathon und dass die deutschen Hersteller hier verdammt gut aufgestellt sind.
Was ich auch interessant finde in dem Zusammenhang, also was ich oft bei mir im Familien- und Freundeskreis höre, ist eigentlich so Quintessenz Elektromobilität ist schon fast wieder Technik von gestern, weil was ich da sehr oft höre, ist so, ja, aber wenn es eben um die Frage geht, was für ein Auto man sich in Zukunft kaufen würde, ja, Wasserstoff kommt, ja. Und jetzt, also E-Auto ist ja schon fast wieder alt, weil wir müssen jetzt warten, bis das Wasserstoffauto kommt. Da frage ich mich halt, ist das teilweise vielleicht auch gute PR der traditionellen Autofirmen, um zu sagen, kauf lieber mal weiter Verbrenner, weil E-Auto bringt erstmal nichts, oder ist das auch so ein bisschen Ausrede der Menschen, sich da erstmal nicht mehr drum zu kümmern, weil so weit ist es ja noch nicht. Und ich meine, also dann mag halt von mir aus E-Autos eine Übergangstechnologie sein, aber dieser Übergang wird wahrscheinlich sehr lange dauern, endlich, oder?
Ja, das ist die große Diskussion im Moment, ja. Ne? Wo wie gesagt wird, es gibt ganz klar Hersteller, die sich, also wenn ich das jetzt aus unserer Perspektive heraus erklären wollte, bei uns gibt es hier ganz klar eine Electric First Strategie. Das ist doch gar keine Frage, aber wir sagen ebenso, dass wir Technologie offen sind. Ich halte Technologieoffenheit immer, egal um welche Technologie es sich überhaupt handelt, wer sich positioniert, egal in welchem Markt, und egal in welcher Industrie, und sagt, wir legen alles auf eine Karte, uns ist egal, welche Paralleltechnologien noch entwickelt werden können, welche evolutionäre Schritte, und evolutionäre Schritte wird es überall geben, folgen werden, der ist wirklich in einen ganz seltsamen Tunnel gefallen. Das halte ich für töricht. Aber wir haben ganz klar gesagt, dass wir die Brennstoffzelle eher im Nutzfahrzeugbereich sehen. Und das machen wir schon seit vielen, vielen Jahren. Also von uns gibt es Brennstoffzellenbusse, viele Pilotprojekte, die wir europaweit machen, mit dem Citaro-Bus, mit der Brennstoffzelle. Aber jetzt gerade eben haben wir auch neue Brennstoffzellen-Truck vorgestellt. Wir haben auch hier wieder Partnerschaften, die wir vorgestellt haben, mit anderen Herstellern in Bezug auf die Brennstoffzelle. Das ist in dem Bereich, gerade wenn wir über Nutzfahrzeuge reden, gerade wenn es in den Langstreckenbereich geht, ist es von Vorteil. Du kannst keinen 35 Tonner oder wie auch immer auf die Straße stellen und sagen, der soll jetzt 1000 Kilometer durch die Gegend fahren mit einer Lithium-Ionen-Batterie. Warum? Weil die Batterie so wahnsinnig schwer ist. Das ist hier wirklich ein Nutzlastgeschäft. Ja? Je größer die Batterie ist, umso weniger Nutzlast. Und das in einer Branche, die zum Teil mit Centbeträgen pro Kilogramm an Ware, die transportiert wird, kalkulieren. Ja? Also jeder, der meint, dass du mit den Batterietechnologien in dieser Dekade vernünftige Trucks auf die Straße bringen kann, die wettbewerbstechnisch sind. Und das hört sich schlimm an, auch das wollen Menschen nicht hören. Sogar wettbewerbstechnisch ein Vorteil gegenüber einem Diesel hat in der Nutzfahrzeugbranche zuvor einfach relativ wenig zu tun gehabt. Das ist also wirklich ein Hardcore-Business. Und da denken wir stark bezüglich der Brennstoffzelle nach, aber alles, was innerhalb der Stadt stattfindet, ist für uns batterieelektrisch. Wenn ihr euch aber Brennstoffzellen auf den Moment anschaut, ja, und es gibt da Beispiele aus Japan, es gibt Beispiele aus Korea, wer sich ein Golf-Kategorie-Fahrzeug für 90.000 Euro kaufen möchte, weil es eine Brennstoffzelle hat, der mag das tun. Ich sage aber, dass der Markt da bescheiden klein ist.
Das muss man wollen, ja.
Und genau, das muss man wirklich wollen. Da ist nochmal die Infrastruktur nochmal eine kleine, also wir gehen in Deutschland gerade mal auf knapp 100 Brennstoffzellen Tankstellen zu. Aber nochmal, ganz, ganz wichtig, ich weiß nicht, wie das in 10 Jahren aussieht. Wer da in die Glaskugel gucken möchte, also wir haben ja mit dem DLC-F-Zell so einen Brennstoffzellen-Hybriden mal auf DLC-Basis ausgebaut. Wenn ihr euch anschaut, wie klein so ein Tank ist, ja, und mit diesem enormen Druck da 4 oder 5 Kilo Wasserstoff eingeknallt werden, wie gesagt, das sind 4 oder 5 Kilo Gewicht, der mit sich rumschleppt, anstatt den Batterien, und kommt damit halt 400 Kilometer weit. Dann ist das echt eine ganz, ganz spannende Kiste. Und das bin ich auch erst seit gestern. Also, aber jetzt zu sagen, nee, batterieelektrisch, das hat eine ganze Menge auch damit zu tun, dass einfach da die Information nicht vorhanden ist. Ja.
Gehen wir von den Trucks mal wieder in unser ganz normales PKW-Segment zurück. Es gibt ja auch Nachrichten, dass sich die Batteriezellen weiterentwickeln. Ich habe gerade mir nochmal die Mitteilung hochgeholt, dass Fraunhofer zusammen mit den Niederlanden neue Batterietechnologie entsprechend gebracht hat, ja, 1000 Kilometer und mehr. Also da ist ja Bewegung irgendwo in der ganzen Kiste drin, ja. Also ich glaube, in den nächsten 10 Jahren, du bist der Experte, eher Sascha, dass ich es bin, aber ich glaube, wenn man mit Elektroautos auf jeden Fall auch gerade im privaten Umfeld entsprechend leben, da gehe ich mal ganz fest davon aus. Trotz der ganzen Diskussion um Ladestellen, Infrastruktur, ja. Trotz der Reichweitenangst und was immer dort eben entsprechend auf uns zurollt, trotz des Chaos mit den ganzen Karten, wenn man irgendwo laden will, also sicherlich noch eine Menge Space for Improvement, wie der Schlamamerikaner so schön sagt, aber ich glaube, es geht ganz deutlich die Post ab. Ist so mein Eindruck.
Absolut. Zu der News dieser Woche, also wenn ich all die Batterie-Breakthrough-Artikel, die ich in den letzten 20 Jahren gelesen habe, zusammenpacken würde, dann wirst du wahrscheinlich in deiner Bücherwand hinter dir auf ähnliche Dimensionen wie der klassische Brockhaus gelangen können. Ja, also es ist, bitte das alles immer mit Vorsicht genießen. Ich habe mal den Mobile-Tech-Markt über viele, viele Jahre, fast 20 Jahre begleitet und viel über diverse Batterien berichtet. Ich habe übrigens auch schon lustige Brennstoffzellenbatterien vor 10 Jahren gehabt, um auch auf der CES zu sein, das Ding mal eben kurz durchzubrechen an einer Sollbruchstelle, damit die losging und damit du dann mal deinen Laptop mitladen konntest. Ja, da kostete ein so ein Pack irgendwie 100 Euro damals. Also es gab schon die tollsten Sachen. Die Frage ist ganz einfach immer, was funktioniert im Labor? Was kann ich in die Serienproduktion packen? Inwiefern ist dies auch überhaupt wirtschaftlich? Das dürfen wir niemals vergessen. Wie kann ich produzieren? Was für Ausschüsse habe ich da, etc. pp. Sind immer toll, diese Durchbrüche. 1000 Kilometer, vor 2 Wochen hatten wir das mit BYD oder mit Kettle. Ich weiß gar nicht, wer von beiden, die haben auch die 1000 Kilometer Batterie. Jeder kann eine 1000 Kilometer Batterie haben. Du musst halt nur genug Batterie ins Auto reinpacken. Und dann hast du dann kannst du auch nur 2000 Kilometer Batterie packen. Und dann ist relativ wenig Platz für die anderen Passagiere.
Also, es bleibt spannend. Wir sind auch schon so nah zum klassischen Ende unserer 9-von-9 Sendung. Aber natürlich, A, kannst du deinen neuen Podcast nochmal promoten, Sascha. Und B, soll jeder auch mal sein Schlussstatement gerne loswerden. Also ich tendiere momentan dazu, dass ich wirklich umsteige im kommenden Jahr, Mitte des kommenden Jahres. Jetzt vorbehalte ich allem, was jetzt hier mit Corona und Dienstwagen und was weiß ich, was passiert. Momentan fahre ich ja nicht. Ja, also ich stehe ja immer nur rum und nutze das Fahrrad. Ja. Und ich werde mir diesen Freitag den ID3 mal anschauen. Ich werde ihn Probe fahren und einfach mal gucken, ist das was für mich in so einer unteren Mittelklasse, wie immer du es nennen magst, und genügt das mir. Das ist so mein Schlusswort und dann werden wir auch nochmal drüber irgendwann berichten. Lars, bevor wir Sascha wirklich das Schlusswort lassen, was ist denn dein E oder das Ü, Me?
Ja, also zum einen, was ich am Anfang gesagt hatte mit der Übergangstechnologie Hybrid. Also ich werde jetzt, wo ich ein paar Jahre Hybrid gefahren bin, nicht mehr zurück zum Verbrenner gehen. Das ist klar. Also das kann ich ausschließen. Und ich denke, das nächste wird ein bisschen noch dauern, denke ich. Nächste Auto wird dann eher E-Auto werden, gehe ich von aus. Also auf eine fahrbare Brennstoffzelle warte ich, so lange will ich nicht warten. Aber ich denke, das ist das eine. Das andere ist einfach auch weniger Auto, muss ich sagen. Also das ist auch die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. Das Fahrrad ist eben auch nicht nur ein Sommerfortbewegungsmittel, das kannst du halt bei jedem Wetter, bei uns gibt es nämlich auch Winter, falls du es vergessen hattest. Das Fahrrad kann man bei jedem Wetter fahren. Und insofern, ja, also in Zukunft eher E-Auto, derzeit hoffentlich so viel Fahrrad wie möglich.
Ja, ich kann es allen wirklich nur empfehlen, genau das zu tun, was Stefan gerade schon angemerkt hat. Probiert es selber mal aus, ja, und erlebt, wie sich ein E-Auto fährt. Ich glaube, jeder, der zum, oder jede, die zum allerersten Mal es ausprobiert hat, wird relativ schnell bekehrt werden in Bezug darauf, wie sich so ein Fahrzeug fahren lässt und was man damit machen kann und dass es einfach auch Spaß macht. Ansonsten bin ich bei dir, Lars. Ich bin hier in der Stadt einfach auch, obwohl ich liebend gerne Auto fahre, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln beziehungsweise per Pedis unterwegs und komme damit am schnellsten von A nach B plus ja, autonom. Ne? Es fährt kein anderer für mich und in der Zeit kannst du einfach was unternehmen. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ich auch noch eine Möglichkeit habe, meinen eigenen Podcast zu promoten.
Unbedingt.
Da geht es nicht um Mobilität, sondern da geht es eigentlich genau um das, was wir drei hier gerade machen. Wir sitzen bei uns zu Hause rum im Homeoffice und ja, erleben diese Corona-Krise in einem anderen Umfeld, aka von zu Hause aus. Das Podcast nennt sich Stubenhocke. Das findet ihr auf allen großen Podcast-Plattformen, aber ohne die Vokale. Also, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Stubenhocke, irgendwie sowas. Ja, also, wenn ihr die Vokale von Stubenhocker wegnehmt und nach Podcast sucht, dann findet ihr uns überall. Geht um Homeoffice, geht um digitale Transformation, kommt jeden Montagmorgen frisch raus und am Sonntag machen wir auch immer einen Livestream, unter anderem auf LinkedIn.
Und ich empfehle es nochmal ausdrücklich, weil es auch ganz witzig gemacht ist, fand ich gut, mit Ernährungstipp und Fitnesstipps. Also nochmal die etwas andere Perspektive von Homeoffice,
Genau.
was ja auch immer bei uns hier so ein Thema ist mit Peter Wald, wo wir auch den Homeoffice-Kurator machen, ja. Also wirklich Empfehlung, hört es euch an. Wer sich zum Thema E-Autos informieren will, habe ich noch einen weiteren Tipp. Das ist der T-Online-Ladezeit-Podcast von Richard
Ja.
Butja und Don Dahlmann. Das war mir sehr, sehr hilfreich. Bei so ganz Fragen eben Karten, Reichweite, was ist wirklich wichtig, ja, also sehr, sehr hands-on und auch für Laien, wie ich es bin, geeignet. Da kann man sich ganz gut informieren. Ansonsten, Sascha, viel Erfolg weiter mit deinen Aktivitäten. Wir bleiben in Kontakt, hören uns wieder. Und Lars, nächste Woche
Gerne.
gehen wir wieder hoffentlich dann live. Und ich schau mal,
Genau.
ob Restream jetzt sagt, dass es wieder da ist. Also bleibt gesund, ihr zwei.
Dankeschön.
Vielen Dank. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Ciao.